Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wie ihr es eventuell schon aus den Medien entnommen habt, wird die MLS für mindestens 30 Tage den Spielbetrieb einstellen. Das ist am heutigen Donnerstag bekannt gegeben worden und bedeutet, dass wirklich keine Spiele bis mindestens zum 11. April stattfinden werden. Das ist die aktuelle Information zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wie sich das so in den letzten Tagen entwickelt hat, kann das sehr, sehr rasant gehen.
Als das gelesen habe, war ich geschockt, aber auch zugleich froh, dass die MLS ziemlich schnell diese Entscheidung getroffen hat, die Liga für 30 Tage zu pausieren, um natürlich den Coronavirus, soweit es geht, einzudämmen. Hinzu muss man natürlich sagen, dass jetzt klar das Spiel dann über den Haufen geworfen wird, eventuell auch dann im Sommer, wenn die EM anstehen sollte, dass es irgendwie, ja, nicht stimmt oder nicht flüssig wird. Aber letzten Endes geht die Gesundheit vor und wir haben es alle gesehen, dass Geisterspiele nicht des Rätsels Lösung sind.
Übrigens auch in der USL, in der CONCACAF Champions League und mit Sicherheit auch in der NWSL wird es vorerst keine Spiele geben. Aus der NWSL gab es bisher noch keine Meldungen. Da startet die Saison ja auch noch nicht, aber man muss davon ausgehen, dass es auch verschoben wird. Auch die Spiele der Nationalmannschaften sind erst einmal gecancelt worden, sowohl von den Frauen wie auch von den Männern. Das heißt, die beiden Spiele in Europa, in Eindhoven und in Wales, werden nicht stattfinden und möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Wichtig ist nur, das wussten wir zum Zeitpunkt der Folge noch gar nicht, weil es, wie gesagt, erst am heutigen Donnerstag bekannt gegeben worden ist. Wundert euch also nicht, dass wir darauf überhaupt nicht eingehen. Und die Anspielung im Titel, die ihr seht, hat auch nichts damit jetzt zu tun, sondern mit LA Galaxy. Was genau da passiert ist, werdet ihr dann hören. Wir werden in der nächsten Folge, die in der nächsten Woche natürlich ganz regulär online kommen wird, über die aktuellen Entwicklungen sprechen, wie lange die Pause sein wird, ob es da eventuell schon neue Informationen gibt, weil im Augenblick ist es ja so, dass sich jeden Tag etwas ändert. Bis dahin, erst einmal viel Spaß mit der Folge und folgt unseren Kanälen, da werdet ihr auch die aktuellen Informationen natürlich gleich zeitgleich bekommen. Viel Spaß!
Der zweite Spieltag der MLS ist um. Es gab wieder ein paar spannende Spiele. Aber zunächst einmal begrüße ich Anne.
Hallo.
Und Vincent.
Hi.
Und natürlich auch ich, Daniel, bin natürlich auch wieder dabei. Wir sind hier mittlerweile bei Folge 46 bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Aber ich würde sagen, wir fangen gleich schon an mit dem ersten Spiel am nächsten Wochenende. Und zwar New England Revolution gegen Chicago Fire. Die hast du ja in den Himmel gelobt, Vincent, New England.
Ja. Und ich sag mal so, Buxer macht meine Lobesansprache alle Ehre, würde ich mal sagen. Zumindest hat er ein sehr schönes Tor gemacht, das 1-0 für New England. Letztendlich ging das Spiel 1-1 aus. Ja, also ich fand eigentlich schon, dass New England das bisschen bessere Team war wie Chicago. Oder seid ihr da anderer Meinung?
Also, seien wir da ehrlich, das war kein schönes Spiel. Das tröpfelte super lange vor sich hin. Dann fiel so das eine Tor für die Refs. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit dann nur noch das Tor für Chicago. Eigentlich, das 1-1 ist schon völlig berechtigt gewesen. Beide hatten so ihre Phasen, wo sie stark waren. Beide hatten so ihre Phasen, wo sie super schwach waren. Es war jetzt echt nicht das schönste Spiel.
Aber die Refs waren stärker.
Minimal.
Ein bisschen. Minimal. Ein bisschen.
Ganz immer diese kleinen Event-Fans. Hast du bereits als Kind in einem Refs-Bettwäsche geschlafen? Ich kenn dich doch.
Nein. Niemals. Aber Frederick Kessler hat gelb bekommen. Sehr deutscher Name. Nur ist so, es nicht wollte ich jetzt erwähnen.
Frederik Kessler oder Henry Kessler?
Frederik. Der Frederik.
Weil Henry Kessler hat bei den Refs auch gelb bekommen.
Bei mir steht Frederik.
Der Typ heißt Henry Kessler, ganz sicher.
Henry.
Bei mir steht aber Frederik.
Ja, du hast wieder irgendeine Frederik. Untergrund-App oder so.
Mann. Frederik Kessler. Wer ist das?
Das ist ein, der kam vom Draft.
Okay.
Zu den Refs.
Muss man ganz kurz was sagen, und zwar ist es ein Verteidiger, der in der Kreisliga B Staffel 5, und zwar im Bezirk Bodensee spielt. Also, wenn es gut läuft, spiele ich recht mal gegen den. Richtig Grüße aus.
Frederik oder Henry?
Frederik Kessler.
Ja. Siehst du, und sein Bruder spielt bei New England Revolution in der MLS, ist gedraftet worden.
Wenn's der Bruder ist.
Ist mit Sicherheit der Bruder.
Ja.
Das ist der Bruder. Kessler.
Habt ihr sonst noch was?
Nö, wir können gerne zum nächsten Spiel gehen.
Ja, das war langweilig, genauso wie das nächste Spiel.
Das war gar nicht langweilig, weil es so circa 8000 Torchancen gab für ein Team. Und das tut mir super schwer, oder es tut mir echt weh, das zu sagen, aber eigentlich, das Spiel war Real Salt Lake gegen die New York Red Bulls, eigentlich hätte Real Salt Lake den Sieg verdient. Weil die, ich glaube, die hatten irgendwie 27 Torschüsse, die Red Bulls hatten 4 Torschüsse. Und also, was da für Tore verhindert wurden in letzter Sekunde, war einfach nur mehr Glück als Verstand, glaube ich, teilweise. Die Red Bulls haben sich teilweise auf der Torlinie nur noch in den Ball geworfen, um zu verhindern, dass dieser Ball da reingeht. Real Salt Lake hatte zwischenzeitlich sogar schon früher das 1:1 gemacht. Also die Red Bulls sind in der 12. Minute in Führung gegangen. Das Tor war tatsächlich auch ganz nett, auch gut herausgespielt. Aber ansonsten kamen da halt nicht mehr so viele Chancen und das meiste hat sich dann eher bei ihnen abgespielt. Und dann, ich glaube, so roundabout in der 53. oder was in der 50. Minute, vielleicht auch vorher, ich weiß nicht mehr genau, hatten die Refs dann den vermeintlichen Ausgleich. Der ist
71. war das.
Oder so. Irgendwann habe ich nicht mehr auf die Zeit geguckt. Der ist dann nicht gegeben worden wegen Handspiel. Und wenn man sich die Wiederholung ansieht, sieht man auch, es ist tatsächlich eindeutig Handspiel. In der, ich glaube 91. Minute macht ausgerechnet der Ex-Union-Spieler dann das Tor. Und man muss schon sagen, also ein Sieg für die Red Bulls wäre nicht verdient gewesen. Von daher war das Tor von Demir Krajlach da schon noch ganz gut, aber eigentlich hätten sie den Sieg verdient gehabt, weil die waren einfach das bessere Team. Das tat teilweise wirklich schon ein bisschen weh.
Na gut, aber andererseits heißt es ja oft auch so, wer vorne die Dinger nicht macht, kassiert sie hinten.
Ja, das haben die Red Bulls nur nicht.
Ja.
Was ist eigentlich mit Aaron Long los, wenn wir gerade hier bei dem Spiel sind?
Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Ich vermute fast, dass er verletzt ist oder eine Nationalmannschaft ist ja gerade nicht rausberufen.
Ich finde aber nichts über eine Verletzung. Mein armes Fantasy-Team.
Eben. Den hat jetzt schon wieder die zweite Woche aufgestellt, ohne dass er gespielt hat.
Ja, warum stellt er ihn denn auf? Es ist doch eindeutig zu sehen, dass er nicht spielt.
Weil ich nicht dran gedacht habe.
Ich habe mein Team auch nicht umgestellt.
Amateure.
Ich hab genauso auch Ludero drin gehabt. Was Dummes.
Wer steht vor dir bei Fantasy in der Tabelle?
Ja, aber auch nur, weil meine schwarzen Seesterne echt eine schwierige Woche hatten. Ich also, habe völlig
Team
verkackt.
Team Holunderblüte hat abgeliefert.
Hä?
Team Holunderblüte hat abgeliefert.
Ja, ja. Die Seesterne kommen wieder. Sie hatten einfach wirklich echt eine schwere Woche. Zum Glück hatten sie Corona nicht mit im Team. Aber das können wir nachher dann noch besprechen.
Ich glaube, das ist einfach das Geheimrezept. Dan und ich müssen einfach Long drin haben im Team. Da gibt's zwar keine Punkte, aber wir werden immer vor den schwarzen Seestern sein.
Sepp hatte ja auch Long wieder im Team. Und ich habe gar nicht verstanden, warum ihr ihn alle noch drin habt.
Ja, weil wir alle vor dir stehen in der Tabelle.
Aber jetzt nicht so weit.
Das ist Geheimtrick. Wer aber auch eine schwere Woche hatte, beziehungsweise eine schwere Schlussphase war Montreal. Okay. Im Spiel auswärts gegen FC Dallas.
Ja, erst ewig geführt durch 2 Tore von Urruti und dann 83. Minute der erste Gegentreffer, der Anschlusstreffer und dann in der 90. Minute vom 17-jährigen Ricardo Pepi. Ja, der Hund von aus das kleine Arschloch heißt auch so, wird aber mit 2 P in der Mitte geschrieben. Und das, man muss schon sagen, das Tor von dem 17-Jährigen war schon sehr geil. Ich weiß gar nicht, wer macht denn davor die Vorlage?
Auch Ondrasik.
Stimmt, genau, der hat das erste Tor gemacht und die Vorlage. Und es ist schon ziemlich cool, wie er den Ball einfach nur weiterleitet mit der Hacke. Und dann steht halt der junge Ricardo dahinter und macht ihn rein. Und dann ist schon sehr geil.
Ich finde es auch echt krass, wie Ondrasek aufblüht. Also der hat ja jetzt auch schon zum Schluss der letzten Saison, hat er schon seine paar Törchen gemacht und jetzt macht er genauso weiter. Überrascht mich doch, weil er hatte ja ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, fand ich. Aber, ich habe das Gefühl, der schlägt ganz schön ein, Betteles. Habe ich jetzt so nicht erwartet.
Ja.
Ja. Es wird sich zeigen, wo die Reise hängen wird für den jungen Herrn.
Ich hätte eine krasse Überleitung für das nächste Spiel.
Ja?
Wer nicht so einschlägt, ist Miami.
Bam, bam, bam.
Beeindruckend, oder? Da habe ich eine Woche dran gesessen.
Ja.
Stark.
Gott sei Dank, eine Woche dran gesessen, wenn erst Samstagabend feststand, wie das Spiel ausgeht.
Ich wusste, wie das Spiel ausgeht, deswegen habe ich auch Geld auf den Sieg von Miami gesetzt und verloren.
Kenne ich. Also ich kann noch ein Liedchen singen. Also, nach 2 Minuten sah es ja schon mal gut aus. Der Rekordtransfer Rodolfo Pizarro, nicht zu vergessen mit Claudio Pizarro, der noch bei Werder Bremen auf Torejagd geht, traf das erste Tor für das Franchise. Somit haben alle 26 MLS-Teams bereits ein Tor geschossen. In ihrer MLS-Laufbahn. In der Saison weiß ich gerade nicht. Aber dann ging es halt stets bergab. Zumindest in Halbzeit 2.
Ja, so richtig bergab ging es ja nicht, weil dann passierte einfach eine Sache, die so entscheidend war, dass danach das komplette Spiel gedreht war. Weil eigentlich hat Miami ein zweites Tor gemacht in der 53., 54. Minute. Und eigentlich denkt man auch, die Spieler denken auch schon, geil, Tor, 2-0-Führung. Dann gibt der Schiedsrichter, oder der Schiedsrichter sieht sich den Videobeweis nochmal an, gibt das Tor nicht und daraufhin bekommt Roman Torres eine rote Karte. Die rote Karte hat er wegen Handspiel bekommen. Handspiel und Verhinderung klarer Torchance. Und ja, aus einem Verdacht eines Tores wird dann plötzlich ein Mann vom Platz runter. Und das hat das Spiel danach komplett gedreht.
Es war aber schon witzig mit anzusehen, wie die das tatsächlich angestellt haben mit dem Platzverweis gegen Gressel im Zweikampf. Ganz klar berechtigt ist. Ich meine, klares Handspiel, klare Findung der Torschuss. Aber dass es dann so schnell bergab geht für Miami, hätte selbst ich nicht gedacht.
Ja.
Tja.
Brilliant auch dann wieder mit einem Treffer, also in der 61. Minute. Der heißt übrigens Vincent Frederick mit Vornamen. Und danach gab es nicht noch einen Elfmeter?
Moment, es... So, zwei Dinge.
Stimmt, genau.
Erstens,
es hat, der war
Elfmeter
mit dem Strafstoß,
vorm.
Genau.
Genau. Und zweitens, das wird nicht Frederick ausgesprochen, sondern wegen den ganzen Strichen da oben bestimmt Frederick oder so. Keine Ahnung, ist Französisch. Ich kann kein Französisch. So, das wollte ich nur mal klarstellen.
Den ganzen Strichen da oben.
Wir sprechen ja alle kein Französisch, denke ich zumindest. Zurück zum Spiel. Ich habe es auch vorhin schon zu euch gesagt, dass ich Inter Miami eigentlich so in einer Minute selbst zerstört hat. Nämlich erst die rote Karte und daraus resultiert es, weil ich weiß auch der Strafstoß.
Nee.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Nee, der Strafstoß
also,
ist 5 Minuten später.
Also gab es keinen Elfmeter, aber es gab kurz darauf gab es den Penalty. Und dann wiederum keine 2 Minuten später schießt der besagte Fraud of Week ist 2-1. Und dann war, ja, war's um für Miami. Jetzt wieder keine Punkte. Und somit auch die ersten für DC.
Und Julian Kressel.
Habt ihr sonst was zu dem Spiel? Irgendwie was, wo euch aufgefallen ist, hängen geblieben?
Ich sag mal so, es wird jetzt schlimmer. Von der Schiri-Leistung zumindest.
Sind wir schon bei dem besagten Spiel?
Ja.
Ja, tatsächlich sind wir bei dem besagten Spiel, und zwar unser Liebling Ted Uncle nahm mal wieder die Pfeife in die Hand und leitete das Spiel zwischen Toronto FC und, wie Anna so schön sagen würde,
ach du,
sag's halt nicht.
Ja, ich dachte, du sagst es selbst, den Homeless Nein. FC. Wie sich die wie die Fans selbst ihr Team ja nennen. Das ist nicht von mir erfunden.
Ja, ich weiß. Ja, aber Vincent, wenn du gerade so schön Ted Uncle eingeleitet oder erwähnt hast, was war da los in dem Spiel?
Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also gefühlt war jeder Pfiff scheiße, also wirklich jeder. Ich, keine Ahnung, ich konnte mich mit keinem Pfiff von ihnen anfreunden. Zum einen hat das Spiel erstmal mit einem Tor in der 12. Minute begonnen von, glaub, der ist ganz neu, also seine erste MLS-Saison ist das, von Vorname versuche ich gar nicht auszusprechen, von Achara. Das Tor wurde allerdings nicht gegeben, wegen einem, wie Anne es behaupten würde, einem Torjubel, der einfach lächerlich aussah.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Torjubel lag. Nicht am Abseits oder so, sondern wirklich.
Der lag 100 pro am Torjubel. Also, komm, er wollte auf den Knie rutschen und bleibt im Boden hängen und ihn haut's aufs Maul. Also, klar, also, wer gibt da schon ein Tor dafür?
Ja, da sind einfach alle physikalischen Grundkenntnisse außer Kraft gesetzt worden, die man so auch in der amerikanischen Highschool wahrscheinlich kriegt. Und man versucht's trotzdem. Es sieht super dämlich aus. Und da kann Ted Uncle in dem Moment nur sagen, so, Leute, also, dafür gebe ich kein Tor. Dafür hätte er wahrscheinlich noch Geld kriegen müssen.
Aber nein, eben Ted Uncle war so dumm und pfeift wegen irgendwas anderes das Tor ab, anstatt für so ein Torjubel. Weißt, das war schon der erste Fehler von ihm. So.
Wegen Abseits übrigens.
Ja, also auf alle Fälle, gut, es waren dann ein paar, also ich glaube, die nächsten 3 gelbe Karten von New York City FC fand ich auch alle sehr grenzwertig. Was ich aber auf alle Fälle, ich glaube, das war noch, also Toronto gewann letztendlich trotzdem 1-0 und Achara machte auch dieses Tor in der 81. Aber bevor er das Tor schoss, gab es ein, oder beziehungsweise es gab keinen Elfmeterpfiff. Ich glaube, den Elfmeter hätte es für New York gegeben.
Nein, für Toronto.
Nee, doch andersrum, für Toronto. Es sah auch im ersten Moment überhaupt nicht aus wie ein Foul, aber im näheren Hinsehen sah man, dass die Spieler, sie rannten dann auf den Ball und der New York-Spieler hat eben seinen Fuß dann doch irgendwie draußen gehabt und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Spieler von Toronto da zu Fall gebracht wurde, aber den hat's dann halt doch aufs Fressbrett gelegt, sag ich mal, und
die Nummer 2
bei Ted Uncle. Oder, ja, dann waren es 2. Aber auf alle Fälle, Ted sah sich das auf dem Bildschirm nochmal an. Und hat trotzdem weiterhin auf Einwurf, also auf Weiterspielen entschieden. Wieso sieht man das nicht, wenn man das auf dem Bildschirm sieht? Mal Frage an euch.
Also, es war Justin Morrow, der da zu Fall gebracht wurde, die Nummer 2. Und was man eindeutig sieht, auch in der Wiederholung, und das muss er gesehen haben, ist, dass Sands vom New York City FC, der steht im Strafraum und er läuft nicht zum Ball, sondern er steht einfach und wartet, dass Mo auf ihn zukommt. Und dann streckt er das Bein raus, geht aber nicht zum Ball. Also man sieht auch gar nicht die Intention, dass er überhaupt zum Ball gehen wollen würde. Und er berührt den Ball auch nicht, sondern das Einzige, was er berührt, ist die Beine von Murrow, der daraufhin natürlich zu Fall geht. Und dementsprechend ein ganz klarer Elfmeter. Also ich weiß nicht, warum er es nicht gepfiffen hat, weil es dermaßen eindeutig.
Also um auch mal meine Meinung mit einzubringen, ist es ein glasklarer Elfmeter. Ich habe auch schon vorhin zu den beiden gesagt, also zu Anne und Vincent, dass die einzige Erklärung, die auch absurd ist, wäre, dass im Mittelfeld davor ein Foul war und dass er das erstere eher hätte abpfeifen müssen, sprich, dass der Elfmeter noch während des Vorteils entstanden wäre. Und deswegen hätte er, wenn dann, nur den Freischuss geben können und nicht den Elfmeter. Und deswegen gab es halt am Ende nur Einwurf. Es wäre die einzige Erklärung, die halbwegs logisch wäre. Oder natürlich, dass einfach Ted Uncle inkompetent ist.
So, glaube ich, leichtere. Aber ich habe mir die Szene davor angesehen und man sieht auch davor kein Foul im Strafraum. Zumal...
Nicht im Strafraum.
Nicht im Strafraum. Also man sieht davor kein Foul. Es findet einfach... Die Situation kommt so zustande, dass der New York City, sage ich schon. Also wenn es Foul gab, okay, also es gab schon theoretisch einen Foul, aber also er kann ja trotzdem einen Elfmeter geben. Daran kann es ja wohl nicht liegen.
Ich weiß gar nicht genau, wie da die Regelung ist.
Das wäre ja sonst Quatsch. Also es gibt einen Foul an einem Toronto-Spieler, der daraufhin auch zu Fall geht. Der Ball geht trotzdem zu einem anderen Toronto-Spieler, weshalb die Situation nicht unterbrochen werden muss, quasi Vorteil gegeben wird. Und dann kommt die Situation sozusagen zustande, dass Murrow den Ball bekommt und dann läuft. Und dann erst die Situation entsteht. Du kannst doch aber nicht, nur weil davor ein Vorteil war, dann keinen Elfmeter geben. Das wäre ja super ungerecht.
Kompliziert. Ich mag jetzt nicht viel drüber nachdenken.
Weil, also dann belohnst du ja sozusagen das andere, das generische Team. Ja,
du hast recht, aber Ted Ankel die Logik.
Aber hat er danach überhaupt, theoretisch hätte er dann ja einen Freistoß machen müssen.
Ja, hat er aber nicht. Ja. Soweit ich weiß.
Also hat er ja, das war ja in jeder Hinsicht dann Quatsch. Wir werden ihn einfach nie verstehen.
Was ich auch nicht verstehen kann, ist, wieso zur Hölle die New York City Trikots 1:1 aussehen wie die Kansas City Trikots aus der Ferne. Auch farblich.
Weil du die Kansas City Trikots so gelobt hattest.
Irgendwo muss man ja was Gutes haben.
Aber das Spiel endete dann 0:1, auch wenn Toronto in dem Fall, fand ich, deutlich das bessere Team war. Im Prinzip spielte sich alles in der Hälfte vom New York City FC ab. Und da hätte es eigentlich mehr Tore geben müssen, aber bei solchen doch eklatanten Entscheidungen ist es dann auch kein Wunder. Und man muss schon sagen, Sean Johnson hat ziemlich gut gehalten.
Ja, und mit den Worten würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder hier auf meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben ja gerade das Spiel Toronto gegen New York City FC abgeschlossen und machen jetzt weiter mit dem FC Atlanta United und dem Cincinnati FC.
Tolle Namen.
Ja, Atlanta United, ihr wisst ja alle, haben einen herben Verlust hinnehmen müssen. Mit Joseph Martinez ist der Torschützenkönig der vergangenen Saison ausgefallen. Aber nicht nur für kurze Zeit. Nein, er fällt voraussichtlich die komplette Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses aus. Trotzdem muss man sagen, haben sie es gut gemacht gegen Cincinnati. Sind früh in Führung gegangen durch den jungen Shootingstar Ezequiel Barco. Dann kurz vor der Halbzeit gab es eine Szene, Anne, wo dein Lieblingstorhüter mal kurz lag.
Mein kurzen Zwischenruf, Martinez war doch nicht Torschützenkönig letzte Saison. Das war Vela. Er war nur drittbester Schütze. Vor okay, zwei Jahren war er Torschützenkönig.
So, niemand mag Anne Klugscheißer.
Doch.
Aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Situation er war. Er hatte sich halt irgendwie so leicht verletzt. Es geht um Brad Guzan. Aber er konnte weiterspielen, schien erstmal, also soweit erstmal in Ordnung. War nichts Spektakuläres, fand ich, oder?
Nö. Jein. Warum ich das erwähne, hat einen gewissen Grund. Zunächst einmal schoss Atlanta das 2-0. Aber dann hat man gemerkt, dass beim Anschlusstreffer von Cincinnati sah Brad Cousin jetzt nicht ganz so gut aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich einfach nur falsch stand oder ob er tatsächlich noch was gemerkt hat von den, ja, ich sag's mal, von der Blessur in der ersten Halbzeit. Weil auf alle Fälle hat eigentlich ein Kaliber eines Brad Cousin diesen Ball.
Ja, meine Theorie ist, dass er den Ball vielleicht einfach erst sehr, sehr spät sieht.
Ja, also ich bin eigentlich der Meinung, dass er den auch sehen müsste, weil es gab mal eine Einstellung, da war die Kamera eigentlich fast hinterm Spieler vom Schützen und da war eigentlich schon fast freies Sichtfeld auf wer hat das Tor nochmal gemacht? Kubo. Glaube ich. Kubo, ja. Also ich meine, eigentlich müsste den haben. Also ich würde es verstehen, wenn irgendwie so ein Drittliga-Torhüter den Ball nicht hat, weil er den vielleicht zu spät sieht. Aber halt ein Keeper mit der Ausbildung, was Guzan hat, muss eigentlich schon so reagieren können, dass er den Ball sieht. Weil er früh genug sieht, finde ich.
Aber er ist dann nicht mehr der Jüngste, muss man dazu sagen. Ich meine, der Kerl wird auch von Tag zu Tag älter.
Gewagte These, sehr gewagte These.
Sieht man an den Haaren.
Und dann hast du Ondrasek Junge Köl genannt?
Aber also, wahrscheinlich stand er einfach nur auf dem falschen Bein und kam halt so schnell nicht mehr rüber. Passiert ja auch.
Ich sag ja, er ist alt. Wer tatsächlich alt aussah, war San Jose im Heimspiel gegen die von mir so hochgelobten Minnesota United.
Boah. Also, wie Daniel schon mal ein paar Minuten vorher sagte, selbst Gott musste weinen an dem Spiel, so schlecht wie San Jose spielte.
Es lag an dem Regen.
Also das ganze Spiel fand im Regen statt. Ja, in Kalifornien kann es regnen. Und ja, also Minnesota überrascht doch ein bisschen aktuell, finde ich. Also ich glaube, damit stehe ich nicht alleine. Die sind ein bisschen besser, wie man sie erstmal eingeschätzt hat. Vor allem Ike Opara ist einfach eine Maschine. Also, ja, ich möchte ihn wieder zurück zu Kansas. Please come back, please.
Aber wir müssen mal, also wir können es klar bei einem Wort benennen. Das war so gar nicht Daniel Vegas Tag, dem Torhüter von den Earthquakes. Aber auch bei Minnesota gab es Fehler und es gab eine Szene, die ich sehr beeindruckend finde, weil durch die Fehlreaktion eines Spielers bekommt Minnesota überhaupt erst einen Elfmeter gegen sich. Das Ganze passiert so in der 16. Minute etwa. Da wird die Spieler von den Earthquakes sind gerade im Strafraum und ja, ganz klassisch beingestellt, Spieler fällt, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Daraufhin ist der Ball schon fast wieder an der Mittellinie. Und dann kommt ein Minnesota-Spieler, der der Meinung ist, in der Situation, die schon wieder komplett ungefährdet ist, auf Höhe, also kurz vor der Mittellinie noch, den Ball dann mit der Hand zu spielen, aber sehr eindeutig. Er hebt die Hand über den Körper und schlägt damit den Ball überhaupt erst weg. Daraufhin hält der Schiedsrichter das Spiel an, pfeift Freistoß und bekommt offensichtlich in dem Moment aufs Ohr gerade mitgeteilt, sieh dir doch nochmal die Szene davor an. Deswegen sieht er sich überhaupt jetzt die Szene an und da gibt es plötzlich einen Elfmeter gegen Minnesota.
Tja, selbe Schuld, würde ich sagen.
Das war also...
Kann man das Karma nennen?
Ich frage mich, wie man in der Situation auf die Idee kommen kann, überhaupt den Ball mit der Hand spielen zu wollen, in der Höhe vor allem. Ist ja nicht so, dass der Ball versehentlich gegen den Körper oder gegen die Hand gekommen wäre. Nee, er nimmt ihn richtig hoch. Und dann steht es plötzlich 1-1.
Steile These. Er wollte zeigen, dass er besser ist wie Brad Guzan.
Ganz kurz. Das war Luis Amarilla. Und ich würde sagen, das verdient den... Gockel der Woche.
Nein.
Sind wir uns einig?
Muss ich wieder reinschneiden, ja.
Okay. Aber die Trauer war nur auf kurze Dauer. Zumindest bei Minnesota. Denn dann legten die Gäste richtig los. Und mit richtig meine ich richtig. Die hatten ihre 20 Minuten ungefähr und haben San Jose mal dermaßen gezeigt, dass sie Playoffs reif sind, dass wahrscheinlich San Jose keinen Bock mehr hat auf
Daniel,
zweite Halbzeit.
Daniel. Hm? Ich glaube,
ja?
Robin nahm das Lot in die Hand.
Und ich dachte, mein Wort spielt gerade immer scheiße.
Das wird einfach nicht besser. Lass mal bei Minna bleiben. Die Witze sind... Also, was man feststellen kann, Amarilla wollte sich für seinen Handspielfehler entschuldigen, hat daraufhin erstmal die Vorlage zum 2-1 gemacht und dann das 3-1 auch noch selbst.
Aber ganz kurz, er hat dann noch später gelb gesehen für unsportliches Verhalten. Aber nicht bei dem Handspiel gelb gesehen. Was ich auch nicht verstehe.
Ja.
Das war, gut, by the way, so auch die halt einzige gelbe Karte im ganzen Spiel. Also,
ja,
ziemlich fair gewesen.
Obwohl oder der Schiedsrichter, der Schiedsrichter wollte die Karten vielleicht nicht so oft rausholen, weil er Angst hätte, dass sie aufweichen bei dem Regen.
Ja, stimmt. Ja. Das ist kacke dann.
Zum Schluss macht er nochmal Eike Opara, den ich übrigens aufgestellt habe bei mir.
Schön für dich. Und jetzt?
2-5.
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr torreiches Spiel mal wieder. Also Minnesota kann bisher Tore schießen, das muss man ihnen lassen. Und ja, also für Vega war es definitiv kein Tag für die Erinnerung.
Am besten sofort aus Gedanken streichen.
Aber auch für Houston war es kein Tag zur Erinnerung. Oder,
Vincent? Ja, Houston, wir haben ein Problem.
Und ein ganz fettes Problem. Ja, gut, wer so scheiße spielt, der hat auch nichts Besseres verdient, würde ich mal sagen. Denn Kansas City hat Houston einfach mal in der blauen Hölle mit 4-0 vom Platz gefegt. Ja, also das 1-0 machte Polito nach einer Viertelstunde. Vorlage von Sheldon, der ablösefrei von Paderborn kam. Das war leider nicht so ein erfolgreiches Kapitel in Deutschland, leider sehr von Verletzungen geprägt, aber jetzt ist er zurück und ziemlich gut. Ja, Espinosa macht noch ein Tor, dann Kinder macht noch ein Tor und Sheldon hat dann letztendlich doch auch noch ein Töchchen machen können. Und wie ich dieses Spiel betitelt habe, das war ein Kinderspiel. Es wird nicht besser heute, also hofft nicht drauf. ja, also Kansas war eigentlich in fast allen Statistiken überlegen. Sie hatten 17-9 Schüsse. Ja, also Houston hat es meiner Meinung nach noch sehr gefehlt, vor allem in der Mitte. Also da waren sie sehr anfällig, weil Kansas auch sehr viel durch die Mitte gespielt hat auch. Fand jetzt ich so meine Meinung, die ich mir von den Highlights bilden konnte. Ja, sonst kann ich nichts sagen, außer Tabellenführer, hey.
Ja.
Wow.
Ich denke, Anne und ich sind uns da der gleichen Meinung, dass die ersten drei Spieltage keine Aussagekraft haben.
Von ja, das stimmt, weil...
Genieß die Tabellenführung. Genieße es, über den Strich zu stehen, weil nach 34 Spieltagen seid ihr es nicht mehr.
War es nicht letztes Jahr auch so, dass Houston sehr, sehr stark angefangen hatte und dann plötzlich extrem nachgelassen hatte?
Das ist Houston. Das Kansas. Ist Houston.
Ja, also ich will nur ein bisschen vorwarnen. Gerade wenn man in den ersten Spielen super ist, ob man das die ganze Saison durchhält. Es gab Teams, die haben das schon geschafft, aber es gab halt auch schon Teams, die sind dann komplett eingebrochen.
Ach, Kansas hat da die Erfahrung. Das passt schon. Wir müssen uns eher ein Auge auf Nashville fassen, weil die werden eine Aufholjagd machen, aber dazu kommen wir später.
Nashville kommt nicht in
die Playoffs. Die kommen ins Finale.
Wie sieht's aus mit den Rapids und Orlando? Wer kommt da ins Finale?
Keiner. Also die kommen vielleicht ins Finale um den letzten Platz, aber das war's dann schon.
Nö. Ich hab ja am Anfang predicted, dass Orlando in die Playoffs kommt und ich meine, ich glaube, den Gedanken kann ich ganz schnell wieder
freisetzen. Du hast doch gerade gesagt, die ersten drei Spiele kann man nicht bewerten.
Ja, aber es ist so eine Intuition. Ja,
da kommt wieder das berühmt-berüchtigte Aber.
Ja, ich...
Ich habe noch ein zweites Aber. Die Rapids haben jetzt den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Das muss man ihnen lassen, weil sie besiegten zu Hause Orlando mit 2-1. Und okay, man muss zugeben, es hat echt lange gedauert, bis dieses Spiel überhaupt erst in Gang kam, weil das erste Highlight gibt's erst in der 63. Minute und wenn ein Spiel quasi erst interessant wird nach 63 Minuten, dann weißt du, wie es davor lief.
Aber man muss sagen, die Rapids machen eigentlich so weiter, wie sie aufgehört haben in der letzten Saison, da haben sie ja auch einen ziemlich starken Schlussspurt hingelegt und ein gewisser Drew Moore hat in der 90. Minute den 2-1 Siegtreffer geschossen. Was daran so besonders ist, ist allein die Tatsache, dass es ein Rückkehrer ist, sozusagen, für die MLS. Er spielte ja, oder viele werden ihn wahrscheinlich durch sein Engagement bei Toronto FC kennen, aber er spielte, bevor er zu TFC gewechselt ist, spielte er schon jetzt 6 Jahre bei den Rapids, also er ist da so eine kleine Legende und die Legende ist back sozusagen. Er ist auch schon gute 36 Jahre jung, also ein schönes Legendentor und Younes Namli, der neue DP bei den Rapids, hat auch sein erstes Tor geschossen. Also, ja.
Da hat er sich läuft. Eiskalt durch 4 Verteidiger durchgesetzt.
Das stimmt.
Gut, dann es gab noch ein 1-1 zwischenzeitlich durch Chris Mueller. Ja, ich fand den Torjubel jetzt nicht so sympathisch, aber okay. Soll er machen. Die Antwort kam dann kurz darauf mit dem 2-1 für die Rapids. Aber bei Orlando ist noch sehr, sehr viel Arbeit.
Das sagen die seit 4 Jahren mit sehr viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Ja,
vielleicht sollten die mal anfangen, einen besseren Trainer zu suchen.
Schon wieder?
Immer. Ja.
Also es scheint ja nicht am Trainer zu liegen, weil sie haben ja schon so einige Trainerwechsel durch. Und trotzdem hat sich einfach nichts geändert.
Aber das lag an dem Spiel auch nur daran, weil Parreira mal Rapids Trainer war und der hatte einfach noch Sympathien für die Rapids. Das ist, ja, war so einfach. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die haben noch nicht das goldene Händchen in der Trainersuche. Mal gucken.
Hat Atlanta auch nicht.
Die schaffen es zumindest in die Playoffs.
Aber keiner weiß wie.
Naja, sie haben es auch geschafft, einen Titel sich zu holen.
Sie bestechen Don Garber mit Honig.
Es lag aber am Trainer, weil, weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der Argentinier.
Welcher Argentinier?
Baku? Nevermind. Nein, der Trainer. Der Ex-Trainer.
Der Martino.
Martino.
Ja. Martino. Der,
gut. Haben wir das auch abgehakt. Kommen wir nun zum nächsten Spiel. Und ich sag's mal anders. Also, Kanada, beziehungsweise Vancouver, hat keine Angst vor Corona. Zumindest jetzt nicht mehr.
Auch wenn es nach einer sehr, sehr schlechten Überleitung und einem noch schlechteren Wortspiel klingt, es stimmt tatsächlich. Weil bei LA Galaxy gibt es ja einen Spieler, der heißt Corona. Der arme Kerl. Und der arme Kerl hat es auch noch geschafft, eine gelb-rote Karte in diesem Spiel zu kriegen.
Tja, Corona sieht rot. Also,
wir müssen dazu sagen, wir haben uns jetzt ewig überlegt, oder ich habe mir ewig überlegt, wie ich diese Überleitung machen soll. Und das war jetzt irgendwie, glaube ich, die beste und einzige, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Alle anderen für den Arsch waren. Aber die Partie war halt einfach schrecklich. Also, ich fand es sogar schlimmer als Gott.
Was du fandest es schlimmer als Gott?
Nein, nein. Als jedes andere Spiel.
Also, ich kann nur so viel sagen.
Rapids also, gegen...
Curry hat da kein gutes Gericht gekocht.
Wow, es wird halt echt nicht gut mit euren Witzen. Aber ich will mal auf eine Szene eingehen, die so irgendwie ein bisschen das Spiel von LA Galaxy darstellte. Weil die hatten ja durchaus Chancen, das muss man ihnen lassen. Und dann war das so, ich glaube, in der 24., 25. Minute, da rennt der Torwart von Vancouver komplett raus. Der steht deutlich außerhalb des Strafraums, weil er offensichtlich sich denkt, er könne jetzt den Ball da vorne schon abhalten. Schafft er leider nicht. Und dann hat Sascha Kljajic dann den Ball am Fuß und muss nur noch in das leere Tor schießen. Und er schießt daneben.
Ey, ich will nur mal anmerken, dass Kripio, der Keeper der Rapids, bei meinem Fantasy-Team die zweitmeisten Punkte gebracht hat. Also, er war gut. Kritisieren nicht.
Ja, aber also das war so, weiß ich nicht, das hat für mich so ein bisschen das Spiel von LA Galaxy dargestellt. Weil, also, dass man so ein Tor nicht macht, wenn du so ein Tor nicht machst, dann ist auch klar, dass du ein Spiel verlierst. Und am Ende ist es ja auch so passiert.
Und ein gewisser Lucas Cavallini hat auch in der 89. Minute noch einen Elfmeter oder nicht verschossen, beziehungsweise David Bingham hat ihn gehalten. Das war auch mehr, weiß nicht, ob man das Glück nennen kann von Bingham, aber Cavallini hat die Mitte ausgewählt. Bingham wollte echten, blieb aber noch im letzten Moment stehen und konnte halt mit dem Fuß den Schuss abwehren. Ja, gut pariert. Ich würde jetzt sagen, mit Glück, ein anderer würde sagen, das war gesehen, je nachdem, aber er hat somit eine höhere Niederlage verhindert, wobei es dann auch wurscht gewesen wäre.
Übrigens, interessante Fakten zu Corona. Der gute Joe Corona hat innerhalb weniger Minuten seine Karten kassiert, nämlich in der 68. Minute die erste gelbe Karte und in der 75. Minute dann die gelb-rote Karte. Wenn man sich jetzt aber mal seine Statistiken ansieht, dann tut das schon ein bisschen weh. Er hatte die meisten Ballverluste des Spiels und zudem die meisten Duelle verloren. Also für Corona war das echt kein gutes Spiel. Für LA Galaxy de facto, wenn man sich das Ergebnis ansieht, auch nicht, weil sie haben zu Hause verloren gegen Vancouver. Damit zwei Spiele, zwei Niederlagen im Augenblick.
Noch zwei kleine Fun Facts. Bei den Rapids wurde ein gewisser Ryan Rapuso eingewechselt. Ist auch,
Reden wir über die Rapids oder über Vancouver?
Vancouver, Whitecaps. Wieso habe ich die zwei Teams verwechselt? Ich weiß es nicht. Rapuso wurde im Draft, war der erste Draft-Pick der Whitecaps. Und was auch nicht so gut gelaufen ist bei den Galaxy, sind die Fans. Oder Daniel?
ja. Also erstmal, du hast gerade erwähnt, Anne, dass Galaxy zwei Niederlagen hat, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Die haben 1-1 letzte Woche gespielt.
Ist ja wie eine Niederlage.
Gegen Houston. Ja. Dann das zweite zwar. Es war das erste Heimspiel im neu benannten Dignity Health Sports Park. Und nun ja, die Fans stehen, glaube ich, so ein bisschen auf Gewalt von Galaxy. Zumindest gab es natürlich ein paar Videos, die so im Umlauf sind, indem sich die Fans ein bisschen ist untertrieben, eigentlich dermaßen die Fresse einschlagen und drauf Bock haben, sich zu prügeln.
Hey, ja, Daniel. Paar Faustschläge.
Daniel?
Ja?
Die waren aber doch nicht so wild wie Gordon, oder?
Oh!
Okay, wir gehen.
Ja, es wird Zeit für eine Pause.
Besser wird's nicht. Wir sehen uns gleich wieder hier auf meinsportpodcast.de. Ob Vincent bis dahin noch dabei ist, wer weiß. Eins. Und da sind wir wieder. Hier auf meinsportpodcast.de. Wir machen jetzt weiter mit dem Spiel zwischen den Sounders und der Crew. Ich weiß, wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen keine Testspiele mehr mit rein. In dem Fall machen wir eine Ausnahme, weil es Seattle ist. Der Champion von 2019. Ja. Champion reif war die Leistung nicht so. Jesse Tsardis, übrigens einer meiner Lieblingsspieler, brachte die Crew ungefähr kurz vor der Halbzeit in Führung. Hat er gepennt. Sehr dünne Verteidigung, finde ich. Dann aber zweite Halbzeit. Treffen die Sounders zunächst. Ibarra war's. Weil ich momentan noch für den verletzten Lodero spielen darf. Wurde aber dann nach Überprüfung seitens des Schiedsrichters in Person von Shermarufu zurückgenommen. War abseits, zu Recht leider. Aber da gab es nochmal ein Penalty für uns. Also für die Sounders. Nachdem, jetzt muss ich gerade nochmal ein bisschen spicken.
Ja, oder bis das ihr war das Hand genommen hat. Ein richtiges Awful-Handspiel.
Vincent, du bist raus.
Okay. Das gebe ich zu. Ich hab's verdient.
Okay. Er hatte ja schon die Hände ein bisschen hinterm Rücken und dann erst als der Ball kommt, nimmt er irgendwie wieder die Hand reflexartig in Richtung Ball. Irgendwie so war das ganz kompliziert. Dann gab's Elfmeter. Raul Ruidas gegen Room. Und ja, Room hat ein bisschen, ja, zu wenig Raum gehabt.
Deswegen da ist sagst du nichts, vorne gegangen. Anne!
Hat den.
Ich fange einfach an, euch zu ignorieren, weil es so schlimm heute ist.
Er hat den Elfmeter zunächst gehalten. Zugegebenermaßen, der war auch schlecht geschossen, aber er stand halt schon ein paar Meter. Also sicherlich 12 Meter zu weit vorne. Deswegen der Elfmeter zu Recht wiederholt wurde. Dann im zweiten Anlauf wieder Raul Ruidas Schoss. Tor. Ball ins Tor 1-1. Aber Room war wieder dran. Also zukünftig bitte Morris.
Die wieder ja, schießen lassen. Morris habe ich auch im Fantasy-Team gehabt. Punkt. Oder? Hat mir gut getan.
Ich auch, ja.
Ich hatte Christian Roldan schießen lassen. Oder frei. Na, mir egal, Hauptsache jemand trifft. Von denen. wie dem auch sei, habt ihr noch was?
Ich hätte noch einen Flachwitz auf Lara, aber den lasse ich, glaube ich.
Bitte verschonen uns.
Den habe ich leider verpasst zu bringen und so nachträglich ist er scheiße. Also mach weiter.
Ja, da ist es noch, wird's nicht weiter, besser. Daniel.
Ja. Ich komme zum Privat der Sounders. Den Timbers gegen den MLS Champion 2020, wie man es jetzt
nur sagen würde, Nashville. Nicht, dass die Champion werden.
Sorry, MLS Cup Finalist Nashville. Ich will hier korrekt sein. Die als andere als Playoff reif.
Ja, die ersten spielen. Drei Spiele sind nicht aussagekräftig.
Zwinker, zwinker. sag ich auch. Ich lieb's noch nicht zu fronten. Ja, kurz gesagt, ich meine, das Spiel war eigentlich eher positiv für Nashville, da sie das bessere Team waren, in meinen Augen. Einfach dominanter waren, mehr Chancen hatten. Letzten Endes hat sie nichts gebracht, da Thiago Valeri früh die Gäste schockte durch ein Tor. Aber am Ende ist es halt 1-0, weil wenn du die Chancen nicht machst, musst du dich nicht wundern, wenn du nicht gewinnst.
Und
oder?
Diego Valeris Volley war schon ziemlich cool, das muss man lassen.
Der hat geschmeckt.
Aber ja, sie hatten ihre Chancen und haben es halt nicht gemacht. Das ist das Problem. Aber mir sind ja zwei Sachen aufgefallen. im Stadion der Timbers. Die Fans der Timbers, ich mag die sowieso, weil die schon irgendwie ziemlich cool sind. Und wer sich dran erinnert, im letzten Jahr gab es ja diesen großen Streit um diese drei Zacken, diese Eisenzacken in den MLS-Stadien, die ja aus einigen Stadien verbannt wurden wegen extremistischer, also man glaubte, dass es extremistische Zeichen seien. Daraufhin entstand ja sozusagen so eine kleine Gegenwelle und plötzlich tauchte dieses Zeichen, was vorher sonst niemand beachtet hatte, überall auf. Das hing jetzt auch wieder da, aber mittlerweile ist es ja auch erlaubt und es hing sehr groß da. Man hat es auch in den Aufnahmen immer wieder sehr gut gesehen. Und bei den Timbers sind ja Rauchtöpfe an bestimmten Stellen erlaubt und sie wurden auch wieder fleißig eingesetzt, selbstverständlich in Grün. Finde ich, sah schon cool aus. Witzig ist vor allem, kurz nach dem Tor von Valeri war einer dieser Rauchtöpfe zum Beispiel an. Und der Typ, der direkt dahinter steht, hält einfach nur noch sein Bier zu, weil er keinen Bock hat, dass der Rauch da reinzieht.
Hallo, Bier mit Magnesium schmeckt, ist gesund.
Ja, aber vielleicht nicht mit Grün. Also, oder er hat es noch nicht probiert und weiß es nicht.
Besser als amerikanisches Bier ist auf alle Fälle. Ja, hast du noch was, Vincent? Irgendein schlechtes Wortspiel?
Man muss wissen, wann es gut ist.
Gott sei Dank.
Und jetzt kommt ja ein Spiel mit vielen Toren, da fällt dir bestimmt noch so ein kleiner Wortwitz ein, oder?
Den Abschluss des zweiten Spieltags machten LAFC und Philadelphia Union.
Union?
Ja, Union. Ich hasse mein Englisch. Und es war eine extrem geile Partie, muss ich einfach sagen. Nicht nur, weil viele schöne Tore gefallen sind, sondern einfach auch, weil es mal gezeigt hat, zu was eigentlich die Spieler fähig sind. Egal, ob das jetzt ein großer Name wie Carlos Vela oder ein Spieler, den jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Wie zum Beispiel ein Jacob Lessness. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in die erste Halbzeit. Anne, möchtest du gerade?
Ich habe gar nicht an sich so viel, außer dass es halt sehr, sehr viele Tore gab. Das, wie ich finde, ist auch eine sehr gleiche Partie war. Also da standen sich irgendwie zwei Teams gegenüber, die überraschenderweise, muss ich zugeben, sich sehr ebenbürtig waren. Zuerst ein Tor von Philadelphia, dann von LA, dann wieder Philadelphia. So ging es die ganze Zeit, bis dann irgendwann der Schiedsrichter keinen Bock mehr hatte wegen der ganzen Tore. Gut, es ging nur 3-3 aus, aber sie haben sich wirklich immer brav abgewechselt. Und was halt aufgefallen ist, die Tore, die gemacht wurden, waren, ich finde, nahezu allesamt ziemlich, ziemlich cool.
Was mir in der ersten Halbzeit natürlich noch hängen geblieben ist, war dieses überragende Tor von Carlos Vela. Der MVP der vergangenen Saison hat mal wieder nach dem Lupfer in der vergangenen Woche einen draufgesetzt und per Freistoß mal ordentlich einen reingezwirbelt. Getoppt, wurde das Ganze, muss man sagen, von dem besagten Spieler, welchen ich gerade erwähnt habe, dem Norweger Jacob Glesnes, welcher einfach aus gut 40, 45 Meter, oder einiges auf 42, mal drauf gehämmert hat und den Ball in die Maschen versenkte. Zugegebenermaßen, in meinen Augen, ist es ein klarer Torwartfehler, da man keineswegs aus so einer Distanz den Gegner kriegen darf. Also da muss man ganz ehrlich sein. Da sah Kinev Vermeer nicht gut aus. Aber es ging ja noch weiter in der Partie.
Ja.
Wie Anne bereits schon sagte, wechselten sich beide Teams brav ab mit dem Tore schießen. Sprich, als nächstes war natürlich wieder der LAFC dran. In Form eines Thiago Rossi, welcher in der, ich muss gerade spicken, 50. Minute den Ball rechts oben reinzwirbelte. Kann man mal machen. Auch ein schöner Treffer, wie man sagen muss. Keine Chance für Torhüter Blake, ist es
Jo.
Keine Chance für Toyota Black im Kasten der Gäste. Dann war Philadelphia wieder dran mit dem Tore schießen. 69. Spielminute. Und man hat schon ein bisschen gemerkt, dass LAFC ist nur defensiv ein bisschen schlecht stand. Da fehlt einfach so ein Zimmerman, der hinten den Laden aufräumt. Weil mir war Philly ein bisschen zu lang in der Box. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die haben den Ball einfach nicht rausbekommen. Ist es euch ein bisschen aufgefallen?
Ich fand es jetzt nicht so auffällig. Also mir ist es eher so rübergekommen, als wäre Philadelphia halt einfach ein Ticken überlegener gewesen zu diesen Zeitpunkten. Aber also an sich, es fehlte es fehlte einfach an Führungskräften in der Verteidigung ja. Bei LAFC. Also man hat's schon gemerkt, ja.
Mhm. Ja, aber letzten Endes ließ sich LAFC nicht schocken, nicht abschreiben, sondern kam nochmal zurück. Zugegebenermaßen sah Plague dieses Mal nicht gut aus, und zwar zweimal nicht. Zunächst einmal der klägliche Versuch zu klären und dann noch beim Schuss von Segura, der gegen ihn prallt und dann ins Tor rein. Ja, den muss man halten, in meinen Augen. Beziehungsweise der darf nicht rein.
Ja, ich glaube, dass er da einfach nur ungünstig nach hinten fällt, wahrscheinlich sich einfach blöd vertreten hat, dann zu viel Schwung nach hinten hat und dann mit dem Ball nach hinten fällt. Ist natürlich super blöd. Aber dafür hat er andere Sachen gehalten, wo man eher gedacht hätte, dass das ziemlich eindeutig reingehen würde.
Dann in der Nachspielzeit. Nein, in der 97. Minute hatte Diego Rossi nochmal die Chance des Spiels, den nächsten Dreier für den Gastgeber einzufahren. Aber man scheiterte an Andrew Blake, welcher dann den Punkt festhielt. Beziehungsweise parierte. Hat nicht festgehalten den Ball. Am Ende hieß es 3:3. In Form der Tore ist es in meiner Meinung verdient. Also geht in Ordnung. Beide Teams haben die Chancen, die sie hatten, effektiv genutzt. Aber man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn LAFC durch das Tor in der Nachspielzeit als Sieger vom Platz geht.
Also ich muss ja zugeben, ich hätte eigentlich gedacht, dass Philadelphia dieses Spiel verlieren würde, nachdem sie das letzte Spiel, also das erste Spiel in dieser Saison, doch überraschend schlecht gespielt hatten, während der LAFC durchaus weiterhin konstant gut war. Und ich war mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass LAFC das Ding ziemlich easy machen würde. Also Hut ab vor Philadelphia. Sie haben sich einen der schwersten Gegner ausgesucht und doch sehr überzeugend gespielt.
Schauen wir mal kurz auf die kommende Woche. CONCACAF Champions League. Der Titelfavorit ist ja bereits ausgeschieden mit den Sounders. Aber wir haben noch Montreal, Homeless FC, welche übrigens ihr Debüt in der Red Bull Arena geben als Heimteam. Atlanta und LAFC. Wie schätzt du die Chancen ein und wer kommt weiter? Um das mal ganz kurz abzuhaken.
Boah, beim letzten Mal waren wir ja schon komplett daneben.
Eventuell. Ach, das ist echt schwer, aber da würde ich jetzt einfach mal so auf safe machen und LAFC nehmen.
Ich erhöre Montreal.
Ich würde auch Montreal sagen, weil Atlanta und auch der New York City FC haben meiner Meinung nach ziemlich schwere Gegner. Die anderen beiden sind auch keine schwachen Gegner, aber das könnte durchaus noch klappen. Also da halte ich es vielleicht noch für eher wahrscheinlich.
Okay, ja, wir werden sehen. Falls ihr die Spiele sehen möchtet, schalte ich mal den Wecker. Mittwoch 1 Uhr in der Früh, Montreal gegen Olympia. die übrigens die Sounders rausgeschmissen haben. Dann am 12. am Donnerstag ist es um 1 Uhr Homeless FC gegen Tigers, 3.30 Uhr Club America gegen Atlanta und Freitag 3.30 Uhr LAFC gegen Cruz Azul. Ich sehe gerade, dass ja New York CFC nur 2 Tage eine weniger Pause hat. Während du bei Frankfurt ein Spiel verlegst, weil die nur 2 Tage Regenerationszeit haben, ist es denen hier eigentlich egal.
Die Deutschen luschen.
Das sieht man mal, ja. Basketballer, Handballer liegen sich weinend in den Armen. Habt ihr noch was? Ansonsten irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt.
Hast du noch irgendwelche Transfers, Vincent?
Ja, also es gäbe noch welche. Ich lese jetzt einfach mal vor, damit die auch abgehakt sind. Zum einen hat Atlanta J.J. Williams verpflichtet, ist ein Stürmer. Er wird wahrscheinlich nicht so dieser Stürmer sein, der final als Martinez-Ersatz zählen wird. Aber es ist neben Jahren zumindest mal ein zweiter Stürmer im Team. Chicago Fire hat aus der Akademie einen Brian Gutierrez hochgezogen. Ebenfalls aus der Academy die Rapids Will Wind hochgezogen. Sonst Colorado Rapids haben eine neue Nummer 1, nämlich William Yarabor von Club Leon. Ist ein mexikanischer Torhüter oder ein amerikanischer Torhüter mit mexikanischen Wurzeln. Er kommt per Laie, ist 30 Jahre. Also für mich ist es die klare Nummer 1 bei den Rapids dann. Und sonst schaue ich mir nochmal drüber. Sonst gab es nichts mehr.
Okay, vielen Dank dafür.
Wir gehen zurück ins Studio.
Wenn ihr noch mehr Fragen und allgemeine Fragen rund um die MLS oder den US-Sport habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Twitter MLS Supporters Germany oder US Soccer News.
Box to Box heißt der Account.
Box to Box, pardon. Auf Instagram findet ihr uns unter MLS Supporters Germany. Facebook
US Soccer News.
Danke. Oder ihr könnt uns gerne privat schreiben. Oder natürlich in die Gruppe kommen. Kommt in die Gruppe, Mann.
Da gibt's einen Chevrolet. Und welchen, Anne?
Der Camaro.
Kommt in die Gruppe.
Nee, also ihr seid echt herzlich willkommen. Wir beißen noch nicht.
Und wir gucken meistens die Spiele zusammen.
Eben. Kommt in unseren Discord auch. Denn da sind wir eigentlich an jedem Spieltag, wenn es natürlich die Zeit hergibt. Redet mit uns, habt Spaß mit uns, coole gemeinsame Zeit. Wir schauen nämlich, wie Anne bereits sagte, die Spiele immer zusammen. Dann könnt ihr uns ja noch auf iTunes mit 5 Sternen bewerten und euren Freunden empfehlen. Leider könnt ihr nicht mit uns abstimmen auf Deutscher Podcastpreis, da die Abstimmung beziehungsweise das Voting bereits vorbei ist.
Aber wir sind definitiv schon mal die Sieger der Herzen.
Ja. Dank euch sind wir zumindest von unserer Seite aus natürlich die Sieger der Herzen. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles durch soweit.
Ja.
Ja. Ja. Also, wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr Samstag bereits da seid im Discord. Wir warten auf euch. Bis dahin, eine schöne Zeit, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Bye-bye.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.